Deutschlandfunk Interview.
Frau Nukun, beginnen wir damit. Was haben Sie vor 1,5 Jahren bei der Festnahme spontan gedacht, als eben diese Hochverrätertruppe um Heinrich den 13. Prinz Reuß festgenommen wurde?
Ja, ehrlich gesagt muss man sagen, das hat mich nicht überrascht, weil Reichsbürgerideologien gerade in den einschlägigen Telegram-Gruppen rund um die sogenannten Corona-Proteste, also diese ganzen verschwörungsideologischen Gruppierungen, die sich da gebildet haben, die haben eine riesengroße Rolle gespielt. Und wir haben auch sehr früh gesehen, dass sich die Verschwörungsideologien rund um Corona teilweise eben auch mit Reichsbürger-Narrativen angereichert haben. Jetzt muss man sagen, die Reichsbürgerideologie ist eben eine verschwörungsideologische und die hat aber eine sehr lange Tradition. Das heißt, die war sehr lange Bestandteil der extremen Rechten und hat sich dann aber in den letzten Jahren auch nochmal mit anderen Gruppierungen verwoben.
Also war das kein Operettenputsch, sondern schon eine reale Gefahr, auch wenn es unverändert viel Fantasie braucht, um sich vorzustellen, dass diese kleine Gruppe die Regierung stürzen und hier in Deutschland einen Umsturz herbeiführen wollte.
Naja, also nur weil ein Plan absurd ist und quasi auch zum Scheitern verurteilt ist, heißt es nicht, dass beim Versuch des Umsetzens dieses Plans nicht auch Menschen zu Schaden kommen können. Man muss sich einfach klar machen, die Polizei hat eben 382 Schusswaffen sichergestellt und rund 150.000 Schuss Munition. Ja, also das ist nichts, was man eben für eine Art Live-Rollenspiel zusammensammelt. Da hatten Leute eben schon konkrete Vorstellungen und man muss auch sagen, dass einige Leute aus dieser Gruppierung eben auch eine Bundeswehr-Vergangenheit haben, Verbindungen zu Sicherheitsbehörden haben und nicht irgendwelche Verbindungen, sondern teilweise bis ins KSK. Das heißt, das ist ein Sondereinsatzkommando, die eben auch für unterschiedliche Situationen trainiert sind. Der Vorwurf lautet, dass eben es auch gezielte Anwerbungsversuche gab, vor allem auch im Bundeswehrumfeld und dass es eben Bestrebungen gab, auch ja, paramilitärische Einheiten regional auszubilden und dass einige von diesen schon teilweise aufgebaut worden sind. Und es wurden eben auch Feindeslisten gefunden, so der Vorwurf. Und man muss sich einfach klar machen, der Attentäter von Oslo und Utøya, Anders Breivik, hat geglaubt, er wäre ein Nachfahre der Tempelritter. Das war eine vollkommen absurde Vorstellung, aber er hat eben Dutzende Menschen umgebracht. Also absurde Vorstellungen heißen nicht, dass etwas ungefährlich ist, sondern es kann auch das komplette Gegenteil bedeuten.
Sie haben es ja gerade schon angedeutet, wenn man jetzt mal versucht, in die Köpfe dieser Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker hineinzuschauen. Sie haben angedeutet, da jagt ja eine Abstrusität die andere. Sie haben von Kinderschänderei gesprochen, also von der Vorstellung, dass Kinder in Kellern festgehalten würden, ihnen dort Blut abgenommen würde, um daraus ein Verjüngungselixier herzustellen. Genauso abstrus ist ja auch die Vorstellung, man könne hier in Deutschland ein deutsches Reich wieder auferstehen lassen und das ausgerechnet mit Hilfe der Alliierten, die eben dieses Deutsche Reich in einem Weltkrieg niedergerungen haben als Nazi-Diktatur. Wie kommt man auf so etwas, beziehungsweise wie kommt es, dass man an so etwas glaubt und dann auch noch versucht, entweder diese Kellerverliese zu finden oder eben den Staat Bundesrepublik Deutschland umstürzen, umkrempeln zu wollen?
Die Reichsbürgerideologie ist vor allem deshalb für unterschiedliche Menschen besonders attraktiv, weil damit eben auch sehr starke Feindbilder verbunden sind. Das heißt, der Staat, Vertreter des Staates werden als feindlich wahrgenommen und gleichzeitig wird den Menschen sozusagen eine Erzählung präsentiert, wo es heißt, du kannst dich einfach souverän erklären. Ne? Oder es gibt halt auch Verbünde, Organisationen, die eben beispielsweise das Königreich Deutschland ausrufen und eben auch Spendengelder dafür einsammeln, um quasi staatlich Strukturen aufzubauen. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht lächerlich an, aber man muss sich klar machen, da gibt es eben auch Leute in diesem Milieu, die fangen dann an, ohne Führerschein zu fahren oder die zahlen keine Steuern. Und wenn der Gerichtsvollzieher dann vor dem Haus steht, dann wird eben auch eine Schusswaffe aus dem Schrank genommen, weil man eben die Staatsgewalt nicht als legitimen Vertreter ansieht, um irgendeine Form von Recht durchzusetzen, weil man glaubt sozusagen sein eigenes Recht schaffen zu können. Ja, und für einige Menschen sind solche Geschichten attraktiv, weil sie einen aufwehren. Ja, also man hat das Gefühl, ich bin besonders, ich kenne einen geheimen Plan, ich bin Teil einer auserwählten Gruppe, vielleicht Teil einer zukünftigen Regierung. Ja. Ich schreibe sozusagen Geschichte und gleichzeitig bieten Verschwörungserzählungen Menschen auch so diese Illusion von Kontrolle. Ja, also man hat das Gefühl, es gibt einen Plan, die Zukunft ist nicht unberechenbar, sondern es gibt da auch ganz klare Verbindungen. Ja, also Sie haben es angesprochen, der Glaube an eine ominöse Allianz, die einen jetzt von außen irgendwie hier retten wird. Und Das heißt, man glaubt, man hätte sozusagen auch einen privilegierten Zugang zu Wissen, der anderen nicht offen steht. Und das kann eben auf psychologischer Ebene für Menschen extrem attraktiv sein. Und man muss sich klar machen, in der extremen Rechten werden Reichsbürgerideologien systematisch eben auch für die Mobilisierung eingesetzt, weil sie natürlich auch auf dieses Ziel einzahlen, dass man ja langfristig auch die Demokratie abschaffen möchte.
Was bringt dann diese Menschen dazu, dass bei ihnen gewissermaßen der Schalter umgelegt wird und sie wirklich zur Waffe greifen und Umsturzpläne anfangen zu basteln?
Verschwörungserzählungen führen dazu, dass Menschen an ein sehr dualistisches Weltbild glauben. Die Welt ist sozusagen in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse eingeteilt. Und diese überzeichneten Feindbilder, die fast wie Karikaturen wirken, führen dazu, dass man sich selbst eben aufwertet als das absolut Gute und glaubt, es ist legitim, irgendwo gegen dieses absolut Böse dann auch Gewalt anzuwenden. Und gleichzeitig sind solche Erzählungen oft eben auch sehr apokalyptisch. Ja, also da wird von großem Unheil gesprochen, teilweise wird fantasiert, Kinder würden irgendwo gefoltert werden, es gilt, sie zu retten. Und in solchen Situationen wird den Menschen dann sozusagen auch eingeredet, du musst jetzt quasi in Notwehr handeln. Oder es ist eine Extremsituation, da ist Gewalt in Ordnung. Und das ist der Grund, warum wir eben so viel Gewalt aus dem verschwörungsideologischen Milieu sehen.
Letzte Frage, Frau Nokun. Warum macht diese Menschen es nicht stutzig, dass sie eine relativ kleine Truppe sind und mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse doch eigentlich auf den Trichter kommen müssten, dass sie sehr isoliert sind?
Verschwörungserzählungen sind auch deshalb für Menschen so attraktiv, weil man sich als Teil einer kleinen elitären Gruppe begreift. Man möchte manchmal auch gar nicht Teil der Mehrheit sein, weil dann wäre man ja gar nicht so besonders, weil man diesen exklusiven Zugang zu Wissen hat. Das heißt, einerseits glaubt man, naja, die schweigende Mehrheit wartet irgendwo darauf, gerettet zu werden. Gleichzeitig glaubt man aber, nicht jeder ist in der Lage, sozusagen diesen Retter zu spielen. Und das ist eben, ja, die teilweise auch nicht ganz logische Welt, in der Menschen sich befinden, die an Verschwörungserzählungen glauben. Studien haben im Übrigen auch gezeigt, dass Menschen teilweise sich gegenseitig logisch komplett ausschließende Sachen glauben können. Der gemeinsame Nenner ist dann, dass man eben glaubt, naja, also alles, was wir im Fernsehen sehen, alles, was die Wissenschaft sagt, das ist eben eine Lüge. Was genau die Wahrheit ist, kann ich nicht genau sagen. Im Zweifel glaube ich auch an Dinge, die sich gegenseitig ausschließen.
Katharina Nokun über das, was Reichsbürger und andere Verschwörungstheoretiker im Kopf so wälzen. Vielen Dank, Frau Nokun, für das Gespräch.
Gerne.